Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam auf Gottes Wort hören dürfen, dass wir in der Bibel gemeinsam forschen dürfen. Und um das zu tun, möchte ich einfach nochmals kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen für diesen Gottesdienst und für das wunderbare Musikstück, das wir hören durften, für diese Lieder, für das Gebet, für Nicole. Herr, wir danken dir, dass wir alles vor dich bringen dürfen, dass wir dich loben und preisen dürfen. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns doch einfach segnest, Herr, beim Betrachten deines Wortes, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist dein Wort aufschließt. Lass uns heute tiefer sehen und staunen, Herr, und dass wir doch Dinge in unserem Leben auch praktisch umsetzen dürfen. Wir möchten dich loben und dich preisen dafür. Amen. Nach dem überraschenden Sieg der Luftwaffe Großbritanniens gegen den Angriff der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg, da sprach Winston Churchill, dem damaligen Ministerpräsident, eines seiner vielen bekannten Zitate. Noch nie zuvor in der Geschichte menschlicher Konflikte hatten so viele, so wenigen, so viel zu verdanken. Viele Einwohner Großbritanniens überlebten, ja, dank des überragenden Einsatzes von wenigen Soldaten. Und wir können durchaus sagen, das britische Volk fühlte sich wie in einer Feuerprobe und wie durch ein Wunder mit strategisch cleveren Schachzügen konnten die Soldaten den Sieg erringen. Doch wir können durchaus sagen, sie gingen wie durch Feuer. Und das ist auch das Thema heute Morgen, dem wir uns stellen, mit dem Thema, eben das Thema wie durch Feuer. Ja, die Bürger Großbritanniens, sie wussten, was wenige Menschen der Luftwaffe für sie alles gemacht haben. Die Einwohner von Sodom und Gomorra jedoch, sie wussten nicht, dass nur 3 Personen zwischen ihnen und der kompletten Zerstörung standen. Abraham, Lot und Jesus Christus. Und wir möchten nun gemeinsam etwas ausholen und uns anfänglich auch ausgiebig mit Abraham beschäftigen. Und deshalb halten wir uns am Anfang auch im 1. Mose Kapitel 18 auf. Dieses Kapitel können wir schon einmal aufschlagen. 1. Mose 18. Und wenn wir dann Parallelstellen aufschlagen, können wir dann Finger drin lassen oder irgendetwas, dass wir schnell wieder bei diesem Kapitel 18 sind. Und wir sind somit beim ersten Punkt heute Morgen. Abraham, der Freund Gottes. Abraham, der Freund Gottes. Und wir möchten aufschlagen Jakobus 2, Vers 23. Jakobus 2, Vers 23. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Welch ein Prädikat hat Abraham hier von Gott doch erhalten? Ja, und er ist der einzige Mensch in der Bibel, der diese Bezeichnung bekommen hat, der als Freund Gottes bezeichnet wird. Jesus, er bezeichnete auch Menschen als Freunde, beispielsweise Lazarus. Und Jesus nannte aber noch mehrere seine Freunde. Und das sehen wir in Johannes 15, in den Versen 13 bis 14. Johannes 15, 13 bis 14. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Und dazu gehören auch wir, liebe Geschwister. Wir, die wir an ihn glauben und ihm nachfolgen und in der Heiligung leben wollen. Ist das nicht ein gewaltiges Vorrecht, dass wir Freunde Jesu sein dürfen, dass wir unseren Herrn und Meister Jesus Christus, dass wir sagen dürfen, er ist unser, dein und mein Freund. Freundschaft hat allerdings auch damit zu tun, dass man einander dient. Und in gewaltiger Art und Weise, in wirklich eindrücklicher Art und Weise hat uns das Abraham, der Freund Gottes, vorgelebt. Und deshalb eben das Kapitel 1. Mose 18. Und seinen Dienst für unseren Herrn wollen wir nun gemeinsam betrachten, beleuchten und seine geistliche Gesinnung uns vor Augen führen. Und wir möchten dazu lesen 1. Mose 18, die Verse 1 bis 2a. 1. Mose 18, 1 bis 2a. Abraham erhielt nämlich eines Tages ganz unverhofft Besuch und das zur heißesten Zeit des Tages. Abraham, er saß da wahrscheinlich im Schatten und er ruhte sich eben aus beim Zeltausgang. Da heißt es nämlich: Und der Herr erschien ihm bei den Terebinten Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach: Mein Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Ja, der bemerkenswerte Besuch, den Abraham da erhalten hatte, das war Jahwes Antwort auf seinen gewaltigen Glaubensgehorsam. Und gut vorstellbar für uns ist, dass zwei von diesen drei Männern Engel waren und dass der mittlere der drei Männer niemand sonst ist als Jahwe in menschlicher Gestalt. Jahwe in menschlicher Gestalt, also Gott in sichtbarer Form. Und für mich persönlich gut vorstellbar ist, dass es sich da um Jesus Christus gehandelt hat. Und so konnte Jesus nämlich auch sagen in Johannes 8, 57 bis 58, Johannes 8, 57 bis 58, da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ja, und in unserer Begebenheit heute Morgen, da steht da der Abraham dem Herr und Meister von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Abraham sah also diese drei fremden Männer und das zu einer Zeit, wo wahrscheinlich nur ganz wenige Leute unterwegs waren, eben auch wegen dieser Hitze. Und dann heißt es weiter in den Versen 2 bis 3 in 1. Mose 18: Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach: Mein Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Ja, als Abraham diesen Männern entgegenging und dann auch mit ihnen zusammen war, da merkte er wahrscheinlich sehr bald, dass er es mit wahrhaft königlichen Gästen zu tun hatte. Und er diente und er versorgte sie. Und das lesen wir in den darauffolgenden Versen. Da heißt es, nochmals ab Vers 3, Mein Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Ja, zusammengefasst war das Folgendes. Er brachte ihnen Wasser, um die Füße zu waschen. Er versorgte sie mit einem schattenreichen Platz, um auszuruhen. Er ließ Sarah Brotfladen backen, damit sie ihre Herzen stärken könnten. Abraham beauftragte zudem einen Knecht, das heißt es dann weiter, der ein zartes und gutes Kalb zubereiten soll. Und bemerkenswert ist in all diesen Dingen, die der Abraham da gemacht hat, die Art und Weise, wie er das getan hat. Abraham diente nämlich seinem Herrn persönlich. Das sehen wir unter anderem am Ende von Vers 3. Da bezeichnet sich Abraham als Knecht. Und das zeigt auch seine Demut. Und zudem verneigte er sich vor den Gästen. Sie waren herzlich willkommen. Oder in Vers 5, er will das Brot selber bringen. Dieses gewaltige Festmahl mit einem zarten Kalb und Brotfladen, das bezeichnete er lediglich als Brot. Und das wollte er selber bringen. Er vertraute also nicht einfach nur alle diese Aufgaben seinen bestimmt Hunderten von Dienern an. Nein, er hat sich entschlossen, seinem Herrn persönlich zu dienen. Und das müssen wir uns einmal vorstellen. Er war zu diesem Zeitpunkt 99 Jahre alt. Und dennoch hat er sich dazu entschieden. Und interessant ist auch, dass er, als er diese drei fremden Personen sah, sofort hineilte. Kennen Sie das auch? Wir gehen in ein Restaurant und schon beim Betreten des Lokals, da sieht man, wie das Personal ganz konzentriert auf die andere Seite schaut. Und das war bei Abraham genau das Gegenteil. Er zögerte nicht, als es darum ging, seinem Herrn zu dienen. Er war total eifrig und er beeilte sich. Und das kommt, diese Geschwindigkeit kommt in diesem Abschnitt so deutlich zur Geltung. Also wir sehen, der Abraham, der hat sich keine Aufwände gescheut, er lief von der einen Ecke zur anderen und er hat alles mobilisiert, was er überhaupt konnte. Das stellen wir fest, wenn wir Vers 2 anschauen, da das Wort eilte. Dann nochmals eilte in Vers 6. Er beauftragte Sarah, die Brotfladen rasch zu backen. Vers 6. Und Abraham, er lief zu den Rindern. Vers 7. Und auch der Knecht, der dieses Kalb dann zubereitet hat, er eilte. Gewaltig diese Gesinnung und eben nicht zu vergessen bei den Höchsttemperaturen des Tages. Erst dann, als alle Gäste zu essen hatten und bedient waren, da stand der Abraham still und er genoss die Gemeinschaft mit ihnen und das sehen wir in Vers 8. Und dazu kommt noch diese Großzügigkeit Abrahams. Das Brot, das Sarah backte, das war mit kostbarem Feinmehl gebacken. Und das Fleisch, ein Kalb, bestimmt das Beste, das Abraham hatte. Und es war zart und gut, heißt es. Ja, es war mit Milch und Butter bearbeitet, was bestimmt dazu führte, ich meine, ich bin kein Koch, aber ich gehe mal davon aus, das führte dazu, dass das Fleisch noch zarter wurde. Und diese Gäste, sie haben also demnach nicht einfach Brot oder irgendwie etwas Abgelaufenes oder Zweiklassiges vom Vortag erhalten, sondern das Beste, was er hatte. Was für ein Unterschied ist es doch, wenn wir das vergleichen mit den Priestern zur Zeit des Propheten Maleachi. Sie haben behinderte und kranke Tiere, Blinde heißt es da, haben sie dargebracht. Obwohl das eindringliche Gebot Gottes war, es soll makellos sein, ohne Fehl. Und Gott hat da in Maleachi 1, das können wir alles da nachlesen, er hat geäußert, man solle doch lieber den Tempel schließen, als das Altarfeuer für das zu verschwenden. Abraham, er tat es ganz genau so, wie später auch von Paulus geschrieben in Kolosser 3, 23 und 24. Kolosser 3, 23 und 24. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Ja, der Dienst von Abraham für den Herrn, er war so eindrücklich, dass es noch heute ein Beispiel ist für uns. Und wir sehen, dass sein Herz wirklich an den geistlichen Dingen gehangen hat im Leben. Das Geistliche war ihm wichtig. Und Abraham, der Freund Gottes, er war so eifrig. Wie ist das bei uns, bei Ihnen und bei mir im Leben? Haben wir auch solchen Eifer für unseren Herrn? Und mit Bestimmtheit ist Abraham im Dienen auch ein Bild auf Jesus Christus. Denn wir lesen es ja im Markus-Evangelium. Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und wenn wir nun weiterlesen hier in 1. Mose 18, würden wir von der Verheißung des Herrn lesen an Abraham und Sarah, dass sie einen Sohn erwarten werden. Als die drei Männer aber dann aufbrachen und sich schon in Richtung Sodom wandten, da begann der Herr von seinem Vorhaben zu erzählen, in 1. Mose 18, Vers 17. Da heißt es nämlich, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Und diese Worte unseres Herrn, das ist ein weiterer Gnadenerweis, denn Gott, dessen Größe unerforschlich ist, dessen Majestät herrlich glänzt, seine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Und wir, die Menschenkinder, wir sind wie ein Hauch, unsere Tage wie ein flüchtiger Schatten. Ja, was ist denn der Mensch, dass der Herr an ihn gedenkt? Was ist der Mensch, dass der Herr auf ihn achtet? Er achtet so sehr auf uns Menschen, dass er uns seinen Ratschluss offenbart in seinem Wort. Er lässt uns so vieles wissen, was Gott gar nicht tun bräuchte. Was zeigt er uns nicht alles in der Bibel? So lässt er uns auch wissen, was auf die Menschheit zukommt in Zukunft. Er lässt uns wissen, wie es mit Israel, was es mit Israel auf sich hat und was mit Israel geschieht in Zukunft. All diese künftigen Dinge. Die Bibel berichtet von Endzeit. Und das ist nicht Schwarzmalerei, wie das oftmals gepredigt und gesagt wird. Das ist Gnade. Es ist Gnade zu wissen, dass unser Herr wiederkommt. Und was das mit sich bringt und dass wir unsere Mitmenschen warnen dürfen. Und genau so hier beim Freund Gottes Abraham, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Jesus sagt in Johannes 15, Vers 15, Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, zunächst berichtete Jesus alles seinen Jüngern, aber wir haben alles in der Bibel und wir können es jederzeit nachlesen und somit sagte es unser Herr auch uns. Und so erzählte der Herr von seinem Vorhaben in unserer Begebenheit in den Versen 20 bis 23 in 1. Mose 18. 20 bis 23. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht, ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Ja, zuvor, da haben wir es bestaunt, wie Abraham dem Herrn gedient hat. Wir sagten und haben gesehen, er lief von einer Ecke zur anderen. Und nun, jetzt steht Abraham still. Er steht ehrfurchtsvoll vor dem Herrn. Und nun, wir kennen die Geschichte, da folgt diese wunderbare Fürbitte und wir sehen, wie Abraham fleht. William MacDonald, der sagt dazu, und ich möchte ihn zitieren: Nachdem der Herr Abraham offenbart hatte, dass er Sodom vernichten würde, und während die zwei Engel zu dieser Stadt gingen, begann Abrahams großes Ringen in der Fürbitte um Zahlen. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Selbst um 10 Gerechter willen hätte der Herr Sodom nicht zerstört. Abrahams Gebet ist ein wundervolles Beispiel für wirksame Fürbitte. Es gründete sich auf den gerechten Charakter des Richters der ganzen Erde und bewies sowohl den Mut als auch die tiefe Demut, die nur eine vertraute Beziehung zu Gott schenken kann. Erst als Abraham aufhörte zu bitten, schloss der Herr die Sache ab und ging weg. Zitat Ende. Ja, unser Herr, er hörte Abraham ganz bis zum Schluss stillstehend zu. Und erst dann, nach Abschluss des Gebetes, da ist er von Abraham weggegangen und ging weiter. Unser Herr, er nimmt sich Zeit für seine Kinder. Und liebe Freunde, Abraham, er tritt hier als Fürsprecher auf. Ein Fürsprecher, er muss den Herrn persönlich kennen und auch seinem Willen gehorchen. Er muss ihm nahe sein. Und wir haben das gelesen, als Abraham begann mit dem Gebet, mit dieser Fürsprache, da ist er noch näher an den Herrn rangegangen. Er näherte sich dem Herrn noch mehr. Ja, die Nähe zu unserem Herrn ist entscheidend. Dann merken wir nämlich ganz plötzlich, dass wir wieder Gebetsanliegen richtig gehend auf dem Herzen tragen. Es belebt unser Gebetsleben, wenn wir nahe beim Herrn sind. Und Abraham, er wusste viel mehr über diese schreckliche Zukunft, die auf Sodom zukommen sollte. Er wusste mehr als die Einwohner der Stadt, Lot mit eingeschlossen. Und nur diejenigen, die sich nahe an unserem Herrn aufhalten und sich nach seinem Wort ausrichten, erkennen in Anführungszeichen Geheimnisse Gottes. Abraham lagen die Gerechten, Lot und seine Familie, derart am Herzen, dass er all diese schwerwiegenden Lasten vor unserem Herrn ausbreiten musste. Und diese Begebenheit, sie erinnert uns sehr an Jesus Christus, der auch ihr und mein Fürsprecher ist. Ja, es ist in der Tat so, dass der gegenwärtige Dienst unseres Herrn zu Rechten des Vaters im Himmel die Fürsprache für alle Gläubigen ist. Römer 8, Vers 34. Römer 8, Vers 34. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist und der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Und wie oft treten wir vor den Herrn für unsere Glaubensgeschwister? Leisten wir Fürbitte für notleidende Menschen? Für Geschwister, die mit Sünde zu kämpfen haben, statt mit dem Zeigefinger auf sie zu zeigen? Leisten wir Fürbitte? Und ich frage das genauso mich selber. Es ist doch so wunderbar, dass wir Fürbitte leisten dürfen für andere. Und in diesem Moment, wenn wir das tun, dann sind wir unserem Herr Jesus Christus besonders ähnlich. Und anschließend, als Abraham mit der Fürbitte beendet hatte, da ging Abraham von dort weg, er ging zurück, wahrscheinlich wieder zu seinem Zelt. Ja, wir staunten vorher, wie Abraham diente. Und durch die Fürbitte, da sahen wir auch, wie er seinen oder wie er den Gläubigen und Gerechten dient. Und zudem in Vers 19 unseres Textes, da finden wir auch das Lob Gottes an Abraham als Familienvater. Und somit sehen wir auch, dass er auch seiner Familie diente. Also dem Herrn, den Gerechten und seiner Familie. Abraham lebte ein sehr hingegebenes Leben, Die geistlichen Dinge waren klar an erster Stelle. Abraham, der Freund Gottes. Nun kommen wir zu einem weiteren Freund. Das führt uns zum zweiten Punkt heute Morgen. Lot, der Freund der Welt. Lot, der Freund der Welt. Und wir möchten uns zu diesem Punkt hauptsächlich in 1. Mose 19 aufhalten. 1. Mose 19. Und wir werden ziemlich schnell das markante Gegenteil sehen von Lot zu Abraham. Wir werden einen deutlichen Kontrast bemerken. Und wir werden sehen Lots geistlichen Niedergang. Und das stellen wir auch schon darin fest, dass Lots Geschichte nach diesem Kapitel 19 schon wieder endet. Aber Abrahams Geschichte geht noch viel weiter. Ja, wir wissen es. Die Welt, sie vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen des Vaters tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2, Vers 17. Und das ist eigentlich so zusammengefasst, das, was uns der Vergleich von Abraham und Lot vor Augen führt. Und liebe Geschwister, was mir hier an dieser Stelle ganz besonders wichtig ist, wir wollen Lot keinesfalls von oben herab betrachten. Nein, er war ein Glaubensbruder. Das wissen wir aus dem Neuen Testament. Er hat ja auch mitgelitten mit den Sünden in Sodom und er wird als Gerechter bezeichnet. Lot, er war ein Kind Gottes. Und Kinder Gottes, sie stehen alle in der Gefahr. Und das geht oftmals auch schleichend, immer fleischlicher gesinnt zu sein. Lot ist von daher ein warnendes Beispiel für uns. Und der Vergleich der beiden, Abraham und Lot, ist wirklich höchst interessant. Und wir möchten mal lesen, Kapitel 19, Vers 1. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt. Meine Lieben, wir erinnern uns. Abraham, er saß vor dem Eingang seines Zeltes. Er war auf Pilgerreise, er war als Nomade, als Fremdling unterwegs in das vom Gott verheißene Land. Lot jedoch, er hat sich bewusst in Sodom niedergelassen. Er wohnte dort in einem Haus und er hat somit das Leben als Fremdling und als Nomade verlassen. Und wie es dazu kam, lesen wir in 1. Mose 13. 1. Mose 13, die Verse 10 bis 12. 1. Mose 13, 10 bis 12. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue. Denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Und darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder vom anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Ja, Abraham und Lot, die haben sich vor dieser Begebenheit gestritten, beziehungsweise ihre Hirten. Und darauf entgegnete Abraham dem Lot in Freundlichkeit, in totaler Selbstlosigkeit. Und Lot hatte dann die Wahl, in welche Richtung er gehen möchte. Lot wählt die Gegend von saftigen Wiesen im Jordantal, in unmittelbarer Nähe zu den Städten Sodom und Gomorra. Er hat also angefangen, sich bewusst im Grenzgebiet zu diesen Städten aufzuhalten. Und die Bewohner von Sodom, sie waren in der Tat sehr böse. Sie sündigten schlimm gegen den Herrn. Aber diese Tatsache, sie hat Lot nicht davon abgehalten, diese Entscheidung zu treffen, dieses Gebiet auszuwählen. Und wir wissen es und haben es gelesen in Vers 1 von Kapitel 19. Später lebte er dort.
Ja, da stellt sich uns die Frage, auf was schauen wir in unserem Leben? Nach welcher Stadt halten wir Ausschau? Nach der himmlischen Stadt? Oder immer nur nach dem, wo wir menschlich gesehen irdisch den größten Nutzen haben, zur Stillung von fleischlichen Bedürfnissen? Das kann die eigene Verwirklichung sein beispielsweise. Jeder von uns weiß es doch am besten, wo er selber seine Schwachstellen hat. Und Hand aufs Herz, sind wir nicht alle in unserem Leben zu gewissen Zeitpunkten irdisch gesinnt, fleischlich gesinnt, streben kurzsichtig nach den saftigen und grünen Auen? So quasi, Hauptsache uns geht es gut und wir haben im Überfluss. Und dieses Schleichende bis hin zur Verharmlosung von eben nicht guten Dingen in unserem Leben finden wir eben in diesen Versen in 1. Mose 13. Da sehen wir nämlich so die Schritte bis hin zur Weltlichkeit und wie die geistlichen Angelegenheiten immer mehr in den Hintergrund geraten. Die Hirten Abrahams und Lot, sie stritten sich. Abraham schlug die Trennung vor, 1. Mose 13, 7. Und Lot, er sah dann, der erste Schritt, er hat gesehen in Vers 10 die wunderbare Jordanaue und er vergisst dabei völlig sein Gegenüber. Egoismus, er hat gar nicht an Abraham gedacht. Und dann wählte er diese aus, Vers 11. Und dann hat er seine Zelte aufgeschlagen, wir haben es gelesen, immer näher an Sodom heran. Vers 12. Und letzten Endes, Kapitel 19, Vers 1, saß er in den Toren Sodoms. Ja, wenn Lot unter Führung Gottes nach Sodom gekommen wäre, das hätte ja, das könnte ja eine Ausrede sein, Gott hat ihn dahin geführt, dann hätten seine Ziele geistlichen Zielen gedient oder seine Anwesenheit hätte geistlichen Zielen gedient. Und genauso wie wir das sehen bei Josef, der ja auch beim Pharao ein sehr gutes Leben hatte. Gott führte Josef nach Ägypten zum Pharao. Oder denken wir an Daniel im Königshaus von Babylon. Aber Gott hat sie gebraucht und sie sind zum großen Segen geworden. Und nun aber Abraham hingegen, er verzichtete auf das beste Weideland, aber Gott gab ihm Nachkommen, beziehungsweise, ja, auch, und seinen Nachkommen gab er das ganze Land Kanaan auf ewig. Und zusätzlich eben hat er ihn Nachkommen heißen, und zwar so, dass es niemand zählen kann. Ja, wir haben nun gesehen, wie es dazu kam, dass Lot in den Toren Sodoms sitzt. Und dass er in den Toren gesessen hat, zeigt auch, dass er ein einflussreicher Mann gewesen sein musste, denn dort hielten sich oftmals Richter auf, also Leute mit Einfluss. Aber dass Lot bezüglich Einfluss gar nichts bewegte, geistlich, das stellen wir heute Morgen fest. Und wie auch Abraham bekam Lot dann Besuch. Lot begegneten nämlich die beiden Engel, die sich auf den Weg gemacht haben. Bei Lot allerdings war der Herr selbst nicht dabei. Und das könnte uns natürlich jetzt die Frage aufwerfen, ob der Herr mit Lot und seiner Familie keine Gemeinschaft haben konnte. Denn Abraham beispielsweise baute dem Herrn immer wieder einen Altar an jeden Ort, an dem er kam. Lot hatte keinen Altar. Der Herr konnte sich bei Lot mit dieser weltlichen Gesinnung nicht heimisch fühlen. Abraham lief dem himmlischen Besuch freudig entgegen und der Herr mit seiner Begleitung, sie sind willig eingetreten und haben das Mahl zu sich genommen und sie haben sich bedienen lassen von Abraham. Und in ähnlicher Weise werden die Engel von Lot eingeladen. In 1. Mose 19, Vers 2 am Schluss folgt dann die Antwort der beiden Engel auf Lots Einladung, nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Was für ein Gegenteil Aber Lot, er ließ nicht locker, in Vers 3 heißt es, er aber drang sehr in sie, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Lot, er musste sie zuerst dazu bedrängen, damit sie zustimmten. Ja, und das ihnen dargebotene Mahl bestand nicht wie bei Abraham aus feinen Speisen und einem Kalb, sondern aus ungesäuertem Brot. Auch hier sehen wir doch den Egoismus von Lot. Lot, er nennt sich zwar Knecht in Vers 2, aber wir lesen nichts davon, dass er sich beeilte, dass er Eifer hatte für die Gäste. Und dann folgt im Text in den nächsten Versen, in den Versen 4 bis 11, diese schreckliche Begebenheit, die uns Jonathan Malgo vorgelesen hat, Verse 4 bis 11, wo die Einwohner Sodoms versuchten, die Engel zu vergewaltigen. Und so weit, so gut. Die Engel, sie hatten genug gesehen. Sodom war gerichtsreif geworden. Die Verse 12 und 13. Verse 12 und 13 in Kapitel 19. 1. Mose 19, 12 und 13. Und die Männer sprachen zu Lot: Hast du noch jemand hier? Einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Ja, wenn wir uns zurückerinnern, der Grund, dass dieser hohe Besuch zu Abraham kam, war eine Freudenbotschaft. Ihr werdet Nachkommen erwarten. Die Nachricht an Lot von den Engeln war: Wir werden Sodom vernichten. Ja, und wenn wir dann weiterlesen, sehen wir, dass es bei Tagesanbruch, dass die Engel den Lot dazu bewegten, seine Frau, die beiden Töchter mit sich zu nehmen und diese Stadt zu verlassen. Er aber zögerte. Und die Engel mussten ihn und seine Frau sowie seine Töchter an der Hand nehmen und richtig gehend aus Sodom herausreißen. Sie wiesen ihn an, ins Bergland zu fliehen. Lot wollte dieses Vorhaben aber nicht teilen und er hat widersprochen, wollte seinen eigenen Willen durchsetzen. Er wollte nicht ins Bergland, sondern lieber in eine nahegelegene Stadt, in eine sündige Stadt, in eine kleinere Stadt namens Zoar. Statt dankbar zu sein, den Rettern und für die Gnade des Herrn und ihnen zu gehorchen, brachte er Einwände und brachte sie in Schwierigkeiten. Und da steht die Frage im Raum: An was hängt unser Herz, so dass wir uns abhalten lassen, dem Willen des Herrn zu gehorchen? Oder gibt es Dinge, bei denen wir merken, hoffentlich kommt die Entrückung nicht so bald? Gibt es Dinge, die in unserem Leben wo unser Herz dran hängt, dass wir am liebsten die Entrückung herauszögern möchten und sagen, hoffentlich kommt die Entrückung noch nicht heute? Ja, wenn wir das Handeln Lots mit Abraham vergleichen, der bereit war, seinen geliebten Sohn, den Isaak, gehorsam auf dem Opferaltar darzubringen, dann macht uns das sprachlos. Und dann die Verse 23 bis 24 bei uns in 1. Mose 19, 23 bis 26, 23 bis 26. Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Ja, das Resultat der fleischlichen Gesinnung Lots war, er hat alles verloren bei der Zerstörung in Sodom. Selbst seine Frau blickte zurück, weil ihr Herz daran gehangen hatte. Und sie wurde zur Salzsäule. Nur Lot selbst und seine Töchter wurden gerettet. Allerdings doch so wie durch Feuer. Wie durch Feuer. Und seine Töchter brachten letzten Endes je einen Sohn zur Welt. Und die Nachkommen dieser Söhne sind die Moabiter und die Ammoniter. Das sind Feinde Israels. Wir sehen also eindrücklich und schrecken vielleicht auch auf, Lot steht vor einem Scherbenhaufen. Und dann in den Versen 27 bis 30, da wird das Gebet Abrahams beantwortet. Da heißt es in 1. Mose 19, 27 bis 30, Abraham aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Ja, bei diesem Anblick, da wusste Abraham, Gott hat in dieser Stadt keine 10 Gerechten gefunden. Doch der Herr, er verschonte Lot wegen Abraham. Und das beruhte einzig und allein auf Gnade Gottes. Und genauso gedenkt Gott an seinen Sohn Jesus Christus, dem wohlgefälligen Opfer. Jeder, der den Sohn hat, hat das Eintrittsticket in den Himmel. Lot machte sich der Welt gleich. Alles das, wofür er lebte, ging in Rauch auf und wurde irgendwo in den Ruinen, irgendwo in der Gegend von Totem Meer begraben. Lot ist für alle Gläubigen eine Warnung, die Welt nicht zu lieben, sich mit ihr anzufreunden oder gar zu beflecken. Eine eindringliche Warnung. Und interessant ist ein Zitat, das ich neulich las von Warren Wiersbe. Er sagt zur Weltlichkeit, ich zitiere, Weltlichkeit ist allerdings nicht eine Frage des Aufenthaltsortes, sondern der Herzenseinstellung. Zitat Ende. Denn, wie wir so schön sagen, nichts von all dem Irdischen können wir mitnehmen in den Himmel. Und dennoch wissen wir, dass wir eines Tages vor unserem Herrn stehen werden und wir werden Lohn empfangen für unsere Taten. Und wissen Sie, ganz wichtig ist dieses Kapitel. Es zeigt uns unter keinen Umständen, dass Gläubige an unseren Herrn Jesus verloren gehen können, sondern es betont vielmehr die Gnade. Lot wurde gerettet. Aber die Frage, vor der wir stehen, ist, wie leben wir unser Leben für unseren Herrn? Er hat sein Leben auf Golgatha für Sie und mich gegeben und er hat uns ganz teuer erkauft. Mit der kostbarsten Währung, die es gibt, mit seinem Blut, nicht mit Silber oder Gold. Ja, nicht alle unsere Werke haben Bestand und nicht alles, was wir tun hier auf Erden, wird uns in Ewigkeit bleiben. Einiges wird verbrennen. Und Jesus, er sagt deshalb, sammelt doch viel mehr Schätze im Himmel. Und Paulus, er warnt uns, dass wir ja keinen Schaden erleiden, was die Belohnung angeht. Unser Herr will uns helfen, ein solches Leben zu leben wie Abraham, und er stellt uns deshalb einen Lohn vor Augen. Auch das ist Gnade, einen Lohn, nach dem wir streben dürfen. Und zum Schluss, ganz kurz, möchten wir einen dritten Freund anschauen. Drittens, der Freund Jesus, der Freund der Sünder. Jesus, der Freund der Sünder. Klar, die Zerstörung von Sodom und Gomorra, sie zeigt das gerechte Gericht Gottes. Und es ist auch eine Vorschattung auf das, was in der großen Trübsal auf dem Planeten Erde zukommen wird. Oder auch eine Vorschattung auf das, was nach dem tausendjährigen Reich folgen wird. Und nichtsdestotrotz finden wir die unbeschreibliche Gnade unseres Herrn in diesen beiden Kapiteln, die wir uns heute so oberflächlich, wir können Gottes Wort immer nur so oberflächlich anschauen, es geht derart in die Tiefe, und da finden wir diese große Gnade in diesen zwei Kapiteln. Unser Herr, er erduldete keineswegs den sündhaften Lebensstil der Sodomiter, deshalb auch das Gericht. Aber Jesus Christus, er ist nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Und so war er ein Freund der Zöllner. Er kam, um Sünder zu retten. Er hat ihr Gericht getragen. Und so finden wir diese Gnade in folgenden Dingen. In 1. Mose 18, Vers 20. Obwohl das Geschrei über Sodom und Gomorra groß war und die Sünde schwer war, war unser Herr geduldig. Wir lesen nochmals 1. Mose 18, Vers 20. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Ja, die Donnersöhne, Jakobus und Johannes, hätten wahrscheinlich direkt Feuer regnen lassen vom Himmel. Und vielleicht so einige hier in diesem Saal, ich mit eingeschlossen auch. Aber unser Herr, er ist barmherzig und geduldig. Er wollte zuerst mal nachschauen, ob sich das alles wirklich so verhält, obwohl er natürlich alles wusste. Und unser Herr lässt kein Feuer regnen wegen Fake News und irgendwelchen Gerüchten. Er schaut zuerst selber nach, ob sich es wirklich so verhält. Und dann macht er sich ein ausgewogenes Bild. Und genauso geduldig ist der Herr mit Ihnen und mir in unserem Leben. Dort, wo wir vielleicht an weltlichen Dingen hängen, wo wir uns erwischen, wo wir dieses Schleichende bereits schon merken, wie Geistliches gar nicht mehr so an erster Position steht in unserem Leben. Und das Schöne ist, wir dürfen bekennen und ablegen. Lot hätte die Möglichkeit gehabt, nach Sodom auf das Bergland zu ziehen und dort von neuem anzufangen. Anscheinend wollte er nicht. In Jesus Christus haben wir diese Möglichkeit jeden Tag. Und alles wird vergeben. Was ist das für ein großes Geschenk? Und auch heute noch wartet Gott mit dem Gericht, ob sich vielleicht noch Sünder rufen lassen zur Buße. Und zudem haben wir gesehen, dass der Herr bereit war, die Fürbitte Abrahams bis zum Schluss anzuhören und auch zu erhören. Und obwohl keine 10 Gerechten gefunden wurden, wurde Lot und seine Angehörigen gerettet und verschont. Und als das Gericht dann kommen musste, da schickte er einen Engel, um Lot und dessen Familie zu retten. Und auch das, eben obwohl keine 10 Gerechten gefunden wurden. Ja, und wir wissen, wo das Maß der Sünde voll geworden ist, dort ist die Gnade im Überfluss. Römer 5, Vers 20. Es muss uns bewusst sein, dass Jesus Christus auch für die Menschen in Sodom und Gomorra gestorben ist. Er starb für die Gottlosen. 1. Petrus 2, Vers 24. Das ist der zweitletzte Bibelvers. 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Abraham, er tat Fürbitte für Lot und seine Familie und wurde gerettet. Lot wurde gerettet mit seiner Familie. Jesus Christus, er ist am Kreuz gestorben, damit viele leben können. Und er tritt auch heute für seine Kinder ein. Noch nie zuvor in der Geschichte menschlicher Konflikte hatten so viele, so wenigen, so viel zu verdanken. Lot und seine Familie sind wenige und verdanken Abraham die Rettung, natürlich letzten Endes der Gnade Gottes. Und all die Millionen von Erlösten haben das ewige Leben dank einem einzigen, Jesus Christus. Ja, es war ein normaler Tag in Sodom. Die Einwohner, sie lebten ihren Alltag, sie aßen und sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten und plötzlich fiel Feuer vom Himmel. Und deshalb schließen wir mit Jesaja 55 mit den Versen 6 bis 7. Jesaja 55, 6 bis 7. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Amen. Ja, wir möchten nun gemeinsam noch ein Gebet sprechen und dann singen wir gemeinsam ein Lied. Ja, Herr Jesus, wir möchten dir einfach nochmals Danke sagen für die Warnungen in deinem Wort, für ja, die Gnade, Herr, dass du uns alles zeigst, Herr, was in Zukunft kommt, Herr, wie du bist, wie groß, wie mächtig du bist, Herr, was in Vergangenheit geschehen ist. Wir danken dir für alle diese wichtigen Informationen und für all das, Herr, dass wir ja, einfach sehen dürfen, was es auch mit sich bringt, wenn du wiederkommst, auch wenn du erscheinst zur Entrückung, Herr, und uns ja, zu dir holst. Und ich möchte ja, dir einfach danken, dass du uns eben auch warnst vor Weltlichkeit, vor unguten Dingen, wo sich so schnell unser Herz dran klammern möchte. Und du siehst, dass wir alle dazu neigen, Herr, und dass wir sündige Menschen sind und immer wieder abhängig sind von dir und deiner Gnade. Und so möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, ein Abraham zu sein in unserem Leben, dass wir dich vor Augen haben als Erstes, dass wir allen Eifer an den Tag legen, um dir zu dienen, Herr. Wir möchten dich bitten, führe uns das immer wieder groß vor Augen und wir möchten dir nicht zuletzt auch danken dafür, dass du uns Freunde nennst, Herr, und dass wir sagen dürfen, Herr Jesus, du bist mein und du bist unser Freund, Herr. Und ich möchte ja, dich einfach nochmals bitten, hilf uns, dich als erste Priorität in unserem Leben zu haben. Und wir möchten dir danken, ja, dass du einfach so groß und mächtig bist. Amen.